SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen bis 6:30. Die Union steht in allen Umfragen schlecht da. CDU und CSU sind nervös. Und mitten in diese Stimmung platzt jetzt auch noch ein Streit. Der thüringische CDU-Bundestagskandidat Hans-Georg Maaßen fordert, dass Kanzlerkandidat Laschet eine Kandidatin aus seinem Team abzieht. Wir sprechen mit Hans-Georg Maaßen. Baden-Württemberg will unter bestimmten Umständen die 2G-Regel einführen und der SWR stellt sich wieder an die Seite der Flutopfer. Ab heute Abend läuft eine große Benefizaktion. Wir haben SWR-Intendant Gnifke dazu befragt. Jetzt ist es 6:15. Ich bin Constanze Schirrer. Einen schönen guten Abend. Der Union rennt die Zeit davon. Noch 2 Wochen bis zur Bundestagswahl und für die CDU-CSU zeigt der Pfeil in allen Umfragekurven nach unten. Bundeskanzlerin Merkel wies heute zwar darauf hin, abgerechnet werde am Wahltag, aber natürlich ist die Union nervös. Mit besseren Umfrageergebnissen lässt sich eben einfach leichter Wahlkämpfen. CSU-Chef Söder hat deshalb das Wochenende zum entscheidenden Termin ausgerufen. Da müsse für die Union die Trendwende kommen. Ein Zustandsbericht von unserem Berliner Korrespondenten Alfred Schmidt.
Die Union hängt fest im Umfragetief. Kanzlerkandidat Armin Laschet hat bei Wahlkampfveranstaltungen bereits eingeräumt, er könne praktisch nur noch die Argumente wiederholen, die dafür sprechen, CDU oder CSU zu wählen. Manche Umfragen sehen beide Parteien bundesweit nur noch um die 20% oder sogar darunter. CSU-Chef Söder äußert sich nach wie vor besorgt über den Zustand der Union. Er will eine konservative Stammwählerschaft ansprechen mit Themen wie innere und äußere Sicherheit und Steuerentlastungen für den Mittelstand. Die Schuldenbremse soll bleiben. Söder tritt auch neuerdings dem Eindruck entgegen, er könne aus einem möglichen Misserfolg der Union unter Laschet eigene Vorteile ziehen. Angesichts des verstärkten Abwärtstrends für beide Unionsparteien hoffen ihre Wahlkampfteams darauf, dass Laschet bei der nächsten Fernsehdebatte am kommenden Sonntagabend in ARD und ZDF punkten kann.
Und in diese nervöse Stimmung platzt jetzt auch noch ein Streit zwischen 2 CDU-Mitgliedern, Karin Prien und Hans-Georg Maaßen. Karin Prien ist Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Sie macht dort einen Job, der den Kanzlerkandidaten der Union Armin Laschet offenbar überzeugt hat. Jedenfalls hat Laschet Karin Prien als Bildungsexpertin in sein sogenanntes Zukunftsteam. Schwierig geholt. Nun hat Karin Prien einen Auftritt in einer Fernsehsendung gehabt und dort hat sie sich laut gefragt, was Hans-Georg Maaßen eigentlich in der CDU sucht. Und sie hat danach gefragt, angedeutet, dass sie Maaßen nicht wählen würde, sondern eher den Kandidaten der SPD in dem Wahlkreis. Maaßen kandidiert als CDU-Bundestagskandidat in Südthüringen und er reagierte prompt. Über Bild fordert Maaßen den Kanzlerkandidaten auf, er solle Prien, so wörtlich, unverzüglich aus dem Kompetenzteam abberufen. Wir haben kurz vor der Sendung mit Hans-Georg Maaßen gesprochen. Herr Maaßen, Sie werfen Ihrer Kollegin Prien vor, der CDU zu schaden. Tun Sie das jetzt nicht selbst? Wenn Sie fordern, dass Laschet Frau Prien aus seinem Team schmeißt, dann stellen Sie doch die Kompetenz Ihres eigenen Kanzlerkandidaten in Frage.
Überhaupt nicht. Sie müssen wissen, zunächst einmal guten Tag, Frau Schirrer. Überhaupt nicht. Ich kämpfe hier mit meinen Leuten Tag für Tag in Südthüringen, ein Wahlkreis, der größer ist als das Saarland, und reise von Marktplatz zu Marktplatz und muss den Leuten erklären, wieso sie Armin Laschet und die CDU überhaupt noch wählen sollen. Wissen Sie, viele sagen mir, Herr Maaßen, ich würde Sie ja wählen, wenn Sie nicht CDU wären. Und ich erkläre Ihnen das, warum es wichtig ist, Armin Laschet zu wählen und ihm zu vertrauen. Und in der Situation, wo ich den Eindruck habe, wir als CDU stehen mit dem Rücken an der Wand, wir kämpfen hier wirklich und ich muss viele junge Leute der Jungen Union mobilisieren, für uns auf die Straße zu gehen. In dem Moment kommt eine Frau Karin Prien. Und ich glaube nicht, dass sie so viele Wahlkämpfe hier in Deutschland jetzt gemacht hat wie ich, kommt sie raus und sagt, Maaßen sollte man nicht wählen. Das ist parteischädigendes Verhalten und das schadet uns massiv in dieser Phase des Wahlkampfes. Und ich habe die Sorge, dass sie mit weiteren Interviewäußerungen auch anderen Kollegen im Wahlkampf schweren Schaden zufügt.
Sie stellen also die Kompetenz des Kandidaten Laschet nicht in Frage. Ist er der richtige Kandidat für die Union?
Er ist unser Kandidat für die Bundestagswahl. Ich stehe hinter Armin Laschet. Ich möchte, dass die CDU gewinnt. Ich möchte, dass sie stärkste Fraktion wird. Und ich möchte, dass sie den Bundeskanzler stellt. Armin Laschet ist unser Kanzlerkandidat.
Und mit ihm ist das auch zu schaffen?
Sicherlich ist es mit ihm zu schaffen. Es sind in der Vergangenheit mit Sicherheit auch einige Fehler gemacht worden im Wahlkampf. Aber ich glaube, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Ich denke, auch bei mir eine kleine Trendumkehr schon feststellen zu können. Jetzt müssen wir richtig Gas geben. Es sind nur noch gut 2 Wochen bis zum 26. September. Aber wir kriegen es hin und davon bin ich überzeugt.
Herr Maaßen, Sie haben gerade gesagt, die Leute würden zu Ihnen sagen, ich würde Sie ja wählen, wenn Sie nicht CDU wären. Warum sind Sie CDU?
Ich bin von 1978 in die Junge Union eingetreten, 1987 in die CDU und zwar aus Überzeugung, weil ich zu den Grundwerten der CDU stehe, weil ich zu den Grundwerten einer CDU von Konrad Adenauer und Helmut Kohl stehe. Aber ich stehe nicht zu einer vergrünten CDU und ich stehe auch nicht zu einer CDU, die immer weiter in den Bereich Sozialdemokratie ausgreift. Und das sagen mir auch die Wähler. Eine solche CDU wollen sie nicht haben, sondern sie wollen eine CDU haben mit Profil, mit einem Profil, das durchaus konservativ ist, das wirtschaftsliberal und das sozial ist.
Wenn Sie sagen, Sie stehen zu den Grundwerten auch der Adenauer CDU, Sie werfen aber dem Führungspersonal Ihrer Partei vor oder haben ihm auch vorgeworfen, der SED näher zu sein, Teile des Führungspersonals als der Adenauer CDU. Also Sie mögen die CDU, aber die CDU mag Sie nicht so?
Das sehe ich auch völlig anders. Ich bin in meinem Wahlkreis mit 86% der Stimmen nominiert worden. Ich habe den Leuten hier in Südthüringen gesagt, der CDU gesagt, ich komme nur nach Südthüringen, um hier zu kandidieren, wenn man mich will. 86% in der CDU haben Ja gesagt, eine überzeugende Wertschätzung meiner Person. Ich sehe, dass im Bundestag viele darauf warten, dass ich komme. Der Berliner Kreis und Silvia Pantel und viele andere Bundestagsabgeordnete, Manfred Grund, Albert Weiler in den Nachbarwahlkreisen sprechen mir Solidarität aus. Und wenn ich nach Berlin gehe, werde ich in der CDU-Fraktion auch konservative Positionen vertreten und ihnen auch Stimme geben.
Das ist ja auch noch umstritten, das mit der CDU-Fraktion. Sie hören ja auch, also Sie sagen, Sie haben sehr viel Zuspruch, aber Sie hören auch, dass in Ihrer eigenen Partei Menschen auch schon darüber nachgedacht haben, ein Parteiausschlussverfahren gegen Sie anzustrengen. Kramp-Karrenbauer, Ihre frühere Chefin, war eine davon. Markus Blume von der CSU hat jetzt gesagt, umgekehrt, er empfinde Sie als Belastung im Wahlkampf. Das hört sich für mich schon so ein bisschen an, als wären Sie in der Partei jetzt eigentlich gar nicht so gerne gesehen. Kann man sich denn da trotzdem dann zu Hause fühlen?
Ich verstehe, dass manche in meiner Partei mich nicht gerne sehen, weil ich klare Positionen beziehe zur Partei Die Grünen. Ich möchte keine Koalition mit der Partei Die Grünen. Und jeder, der das von mir hört, meine Position kennt, weiß, wenn er in Maaßen im Bundestag ist, wenn er Mitglied der CDU-Fraktion ist, wird er sich auch dagegen entscheiden, dass es eine Koalition mit den Grünen gibt. Da kann ich verstehen, dass mancher Spitzenpolitiker, der auf ein Amt schaut und gerne mit den Grünen koalieren will, jemanden wie Maaßen nicht im Parlament haben möchte. Aber sehr, sehr viele Menschen in der Union, sehr, sehr viele Wähler sehen es genauso wie ich und darum unterstützen sie mich auch.
Umgekehrt findet die AfD nur lobende Worte für Sie. Wäre das eine alternative politische Heimat?
Nein, das ist überhaupt keine alternative politische Heimat. Nicht jeder, der Probleme anspricht und Fragen stellt, die viele Menschen in diesem Land beschäftigen, ist ein Koalitionspartner für die CDU und die AfD ist in Teilen eine radikale Partei. Deswegen hat auch die CDU beschlossen, keine Koalition und keine Zusammenarbeit mit der AfD einzugehen.
Der CDU-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Suhl, Hans-Georg Maaßen, im SWR2-Tagesgespräch. Vielen Dank dafür. Als die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen haben, haben sie ein Versprechen abgegeben. Sie würden anders regieren als die Taliban in den 1990er Jahren. Ein Taliban-Sprecher verkündete Mitte August, man wolle, dass Frauen arbeiten bei der Polizei, im Gesundheitswesen. Man verzeihe auch dem ärgsten Feind. Man wolle Frieden und Stabilität. Nichts deutet darauf hin, dass den Worten Taten folgen. Im Gegenteil. Die Frage, wie mit einem solchen Regime umzugehen ist, wird auch für Deutschland immer schwieriger zu beantworten. Kai Küstner berichtet.
Nun häufen sie sich also. Die Anzeichen dafür, dass die Taliban zunehmend ihr wahres, ihr hässliches Gesicht zeigen. Unangemeldete Demonstrationen verbieten die Extremisten vorerst. Journalisten ist es untersagt, über Proteste zu berichten. Der Westen solle sich von den Taliban nicht täuschen lassen, warnt eine Aktivistin aus dem nordafghanischen Masai Sharif. Der Unterschied zwischen den Taliban heute und denen von vor 20 Jahren ist, sie wissen, wie man lügt. berichtet die Frau, deren Name aus Sicherheitsgründen ungenannt bleiben soll. Es sind dieselben Extremisten wie damals, die Frauen im öffentlichen Raum nicht akzeptieren können. Die Berliner Organisation JA hatte verschiedene Aktivistinnen aus Afghanistan per Video zugeschaltet, damit sie deutschen Journalisten von ihren Erfahrungen berichten konnten. Die Erzählungen aus Nordafghanistan decken sich weitgehend mit denen aus der Hauptstadt. Schienen die Taliban anfangs noch zu rätseln, wie sie mit den Protesten umgehen sollen, berichten Frauen und Journalisten nun zunehmend über Einschüchterung, Bedrohung, körperliche Gewalt. Die für den Westen, für die Bundesregierung so heikle Frage lautet, wie soll man mit den Extremisten umgehen? Wie mit ihnen reden? Denn dass man mit ihnen redet, ist klar.
Ich glaube, dass diese Sprache zu weich ist. Die Taliban werden das nicht verstehen.
Beklagt der grüne Außenpolitik-Experte Omid Nuripur. Den Taliban Entwicklungshilfegelder in Aussicht zu stellen, wie die Bundesregierung das tue, sei der falsche Weg, meint Nuripur im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Richtig sei, direkt an die Vereinten Nationen gezahlte humanitäre Hilfe.
Das ist was anderes als Entwicklungszusammenarbeit. Die Taliban haben keinerlei Interesse an der Entwicklung Afghanistans. Sie wollen das Land in die Steinzeit zurückschleudern.
Nun sind die Werkzeuge der Bundesregierung, auf die Taliban Einfluss zu nehmen, seit dem Abzug der Bundeswehr äußerst stumpf. Als eines der wirksamsten Mittel sieht man auch im Auswärtigen Amt das Locken mit Entwicklungsgeldern, die die Taliban dringend zur Verwaltung des Landes benötigen würden. Man habe das ja, wenn solche Gelder künftig fließen, sollten mit klaren Bedingungen versehen, betonte Außenminister Heiko Maas in den ARD-Tagesthemen.
Die Einhaltung grundlegender Menschenrechte, insbesondere von Frauenrechten, der ungehinderte Zugang für die humanitäre Hilfe, die Ausreise, so wie es die Taliban angekündigt haben, die legale Ausreise auch von afghanischen Staatsbürgern und vor allen Dingen, dass Afghanistan kein neuer Hort für terroristische Organisationen wird.
Erst in den kommenden Wochen werde man sehen, so Maas, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln.
Aber die Richtung, mit den Taliban zu reden, die stimmt, findet jedenfalls Christoph Heinzle in seinem Kommentar.
Krieg gilt als letztes Mittel, als Ultima Ratio, nämlich dann, wenn alles Reden, Verhandeln und Ringen versagt hat. Doch Krieg will die internationale Gemeinschaft in Afghanistan nicht mehr führen. Gerade erst haben die Weltmächte ihre letzten Soldaten abgezogen. Bleibt, ja genau, Reden, Verhandeln und Ringen. Wie fast immer in Politik und Diplomatie. Und wie so oft passen einem viele Positionen der Gegenseite nicht und ebenso wenig das Personal am anderen Ende des Verhandlungstisches. So geht es der internationalen Gemeinschaft derzeit mit Afghanistan. Aber seien wir ehrlich, das ist ja kein afghanisches Phänomen. Die Taliban sind ja nur einer von sehr vielen internationalen Gesprächspartnern, deren Vorstellungen weit von denen in unserer westlichen Welt abweichen. Dafür gibt es viele Beispiele. Mit Saudi-Arabien reden wir und sehen das Königreich sogar als Verbündeten. Obwohl es eine absolute Monarchie ist, keine Demokratie. Obwohl die Staatsreligion Islam dort fundamentalistisch ausgelegt wird. In der Runde der G20 sitzen die Mächte des Westens nicht nur regelmäßig mit Saudi-Arabien, sondern auch mit China und Russland zusammen, wo politische Teilhabe beschnitten und Menschenrechte verletzt werden. Und doch ist es wichtig, mit all diesen Ländern zu sprechen. Auch mit der neuen Taliban-Regierung in Kabul. Nur wer redet, kann seine Positionen deutlich machen. Nur wer Beziehungen pflegt, kann Bedingungen stellen. So ist es richtig, Nothilfe und vor allem Entwicklungshilfe an solche Bedingungen zu knüpfen, schon um sicherzustellen, dass Hilfe auch denen zugutekommt, für die sie gedacht ist. Es ist richtig, die Zusammensetzung der Übergangsregierung zu kritisieren, weil die Taliban damit ihr Versprechen brachen, das Kabinett auf ein breites Fundament zu stellen und viele Gruppen einzubeziehen. Und natürlich ist es richtig und wichtig, die Taliban an ihre zunächst versöhnlichen Worte zu erinnern, wenn sich ihre Politiker, Kommandeure, Kämpfer jetzt nicht daran halten und etwa die Rechte von Frauen und Mädchen massiv einschränken. Doch reden sollte die internationale Gemeinschaft trotzdem mit der neuen Regierung in Kabul, meine ich. Die wünscht sich internationale Anerkennung, nicht nur damit Hilfsgelder weiter fließen und Projekte weiterlaufen können, sondern auch, weil die Taliban Bestätigung suchen als Sieger im Krieg gegen die ausländischen Mächte. Diesen Hebel kann man nutzen, um ein Mindestmaß an politischen und gesellschaftlichen Rechten zu sichern, um Terrorgruppen wie Al-Qaida und IS möglichst klein zu halten und um den Menschen in Afghanistan weiterhin zu helfen. Denn die dürfen nicht wieder zwischen die Fronten geraten, nicht in Flucht und Hunger getrieben werden. Wir dürfen die gewaltigen Fortschritte in vielen Bereichen nicht zusätzlich gefährden. Bildung, Gesundheit, Infrastruktur. Seit 2001 ist eine Generation von Afghaninnen und Afghanen herangewachsen, die selbstbewusster ist, besser ausgebildet, weltoffener und politisch engagierter als jede Generation zuvor. Mit diesen Menschen zusammen und ihnen zuliebe sollten wir mit den Taliban reden, verhandeln und ringen. Das geht auch ohne Waffenklirren und Drohgebärden.
Ein Kommentar von Christoph Heinzle. Die Corona-Verordnungen der Bundesländer werden laufend aktualisiert. Ab Montag gilt eine neue, veränderte Verordnung in Baden-Württemberg. Und die könnte, wenn es denn so kommt, Ungeimpfte erheblich einschränken. Landessozialminister Lucha hatte ja schon angekündigt, unter bestimmten Umständen auch die 2G-Regel anwenden zu wollen. Also, dass nur noch Geimpfte und Genesene in Kinos, Restaurants oder zu Fußball spielen dürfen und Getestete nicht mehr. Jetzt hat sich die Landesregierung offenbar genau darauf geeinigt und die bestimmten Umstände festgezurrt. Sie orientiert sich an der Zahl derer, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Einzelheiten von Phyllis Kükrikoll aus unserer Stuttgarter Redaktion Landespolitik.
Eine PCR-Testpflicht für Freizeitaktivitäten bei mehr als 250 Corona-Patienten auf Intensivstationen im Land, ab 390 Corona-Patienten und mehr als 12 Neuaufnahmen in der Woche auf 100.000 Einwohner soll nur noch ins Restaurant oder ins Kino dürfen, wer geimpft oder genesen ist. Warum die Landesregierung diese Grenzwerte in der kommenden Corona-Verordnung für nötig hält, erklärt der Amtschef im Sozialministerium Uwe Lahl.
Wir können mit großen Anstrengungen ungefähr 390 Covid-Patienten auf Intensivstationen retten, behandeln. Wenn es mehr werden, dann leiden nicht nur die Covid-Patienten, also die nicht geimpften, sondern auch wahrscheinlich die Menschen, die andere Krankheiten haben, wo sie Intensivstationen brauchen, sodass dieser Grenzwert nicht überschritten werden darf.
Eine Orientierung an der Hospitalisierung hält auch Jan-Steffen Jürgensen, medizinischer Vorstand des Klinikums Stuttgart, für sinnvoll.
Ich finde das ein wichtiges Maß, weil es eben die Belastung oder Überlastung des Gesundheitswesens widerspiegelt. In der ersten Welle war es ja so, dass wir viele planbare Operationen verschoben haben, Leute mit Leidensdruck und anderen Erkrankungen vertröstet wurden.
Die Grenzwerte könnten dabei helfen, dass es nicht wieder so weit kommt, so Jürgensen. Aber der Vorstand des Klinikums Stuttgart plädiert dafür, nicht nur auf die Hospitalisierungsinzidenz zu schielen.
Der Makel dieser Zahl ist, dass sie eine nachlaufende ist. Die Menschen, die heute bei uns auf die Intensivstation kommen, die haben sich typischerweise vor 2 Wochen infiziert. Insofern schauen wir weiterhin auch auf die 7-Tages-Inzidenz. Hospitalisierung ist aber ein wichtiges Maß.
Die Opposition im Stuttgarter Landtag kritisiert die neue Corona-Verordnung scharf. Für FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke bedeutet sie eine Impfpflicht durch die Hintertür.
Diese Corona-Verordnung ist offensichtlich der Versuch, dem ungeimpften Teil der Bevölkerung Daumenschrauben anzulegen. Wir werben für das Impfen, aber es ist mit Sicherheit eine Zumutung für Menschen, einen teuren Test machen zu müssen. Und vor allem die 2G-Regelung ist für uns ein unzumutbarer Eingriff in die Grundrechte der Menschen.
Dem widerspricht der Amtschef im Sozialministerium Uwe Lahl entschieden. Es seien vor allem die Ungeimpften, die auf den Intensivstationen lägen.
Wir können doch nicht die Menschen vor den Intensivstationen sterben lassen, nur weil wir nicht einschreiten und die steigende Infektionsrate absenken auf Zeit, damit zumindest jeder eine Chance hat, gerettet zu werden. Das hat doch nichts mit Impfdruck zu tun, sondern das ist im Interesse auch der Nicht-Geimpften.
Heißt es aus dem baden-württembergischen Sozialministerium im Bericht von Phyllis Kükrikoll. Es gibt Dinge im Leben, die man nicht vergisst, schöne und schlimme. Bei den Schlimmen versagt oft auch der alte Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. In den Flutgebieten wird die Zeit nicht alle Wunden heilen. Ja, Häuser werden wieder aufgebaut, Schulen wieder öffnen. In einigen Jahren werden da wieder schöne Dörfer sein, im Ahrtal, in der Eifel, in der Region Trier. Aber die Bilder, der Schock und der Schmerz vom 14. Juli 2021 werden in Erinnerung bleiben. Und 134 Menschen werden nicht wiederkommen. Man kann die Trauer nicht nehmen und die Bilder nicht wegwischen. Man kann nur Trost und Beistand geben und Geld. Das alles will der SWR mit einer Benefizaktion. Heute Abend veranstaltet der Sender ein Konzert in der Arena Trier. Morgen widmen sich alle SWR-Programme der Flut, ihren Folgen und vor allem ihren Opfern. Wir haben über die Aktion mit dem Intendanten des SWR gesprochen, mit Kai Gnifke. Herr Gnifke, wie kam es denn zu der Aktion?
Wer sich einmal ein Bild davon gemacht hat, was da passiert ist im Ahrtal, aber auch an anderen Flüssen wie der Kill zum Beispiel, dem ist klar, da muss was passieren, da muss man den Menschen helfen. Wir haben etwa 50.000 Menschen, die in Rheinland-Pfalz von dieser Katastrophe betroffen sind. Und deshalb war es für uns relativ schnell klar, wir müssen versuchen, so gut es geht, Hilfe auch zu mobilisieren. Das haben wir getan mit einem ARD-Benefiztag, den wir wenige Tage nach der Katastrophe hatten und wahnsinnig viel Geld eingespielt haben. Aber mir ist es wichtig, dass das nicht eine einmalige Aktion bleibt, sondern dass wir allen Menschen gerade im Ahrtal deutlich machen, wir bleiben da dran. Und deshalb haben wir relativ schnell beschlossen, wir legen nach, wir machen einen weiteren Benefiztag. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, es wird nicht der letzte sein.
Sie sind ja selbst aus der Eifel. Hat Sie das nochmal anders bewegt als andere Katastrophen, von denen wir ja viele mitbekommen?
Ich kann mich noch sehr genau erinnern, als ich im Radio die Meldung hörte, der Landkreis Vulkaneifel hat Katastrophenalarm ausgelöst. Ich komme aus dem Landkreis Vulkaneifel und habe mir das nicht vorstellen können, dass die kleinen Bäche dort eine solche Katastrophe auslösen. Dass es dann in den Nachbarkreisen noch viel schlimmer kommt, hätte ich mir schon damals nicht vorstellen können. Ich kenne den Menschenschlag, ich weiß, wie die Leute dort ticken, aber die Katastrophe von diesem geradezu biblischen Ausmaß, ja, das ist egal, wo das passiert, das wäre überall fürchterlich gewesen, aber ja, aufgrund der Nähe hat es mich besonders bewegt.
Hm. Nochmal zurück zu der Aktion, über die sprechen wir ja hauptsächlich. Was ist denn alles geplant? Geben Sie uns eine kurze Übersicht.
Na, jedenfalls im Konzert sollen die Leute auch ein bisschen Ablenkung und ein bisschen Spaß haben. Wir haben prominente Showacts. Wir haben Fury in the Slaughterhouse, die jetzt gerade auch nochmal von SWR3 einen Preis bekommen haben. Jupiter Jones sind am Start, die so wie ich auch aus der Eifel stammen. Julian Neigel ist dabei. Also wirklich prominente Namen dazu. Reden wir mit Betroffenen, wir reden mit Helferinnen und Helfern, mit Experten, mit Promis. Ich glaube, das wird eine ziemlich coole Aktion. Und morgen gehen wir dann richtig in die Vollen in allen Programmen, machen wir das zum Thema und machen nochmal aufmerksam auf das Schicksal der vielen Menschen in Rheinland-Pfalz, die so unter dieser Flut gelitten haben.
Die Aktion soll natürlich auch Spenden einspielen. Was geschieht dann mit dem Geld?
Dieses Geld wird von den Hilfsorganisationen, die in dem Aktionsbündnis zusammengeschlossen werden, zielgerichtet eingesetzt. Und das Gute ist, dass in dem Aktionsbündnis Deutschland hilft eben nur Organisationen zusammengeschlossen sind, die über ein Spendensiegel verfügen. Das heißt, jeder und jede, die Geld spenden, wissen und können sicher sein, es kommt dort an, wo es gebraucht wird, nämlich im Ahrtal und in den anderen Hochwasserregionen.
Und versprechen Sie sich darüber hinaus auch etwas davon, zum Beispiel eine Art Solidaritätseffekt im ganzen Südwesten?
Absolut. Ich war in der vergangenen Woche beim Staatsakt am Nürburgring. Dort habe ich ganz viele Helferinnen und Helfer nochmal getroffen. Und es ist unglaublich bewegend, dass diese Solidarität ungebrochen ist. Aus allen Teilen Deutschlands, aus allen Teilen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kommen Menschen, um dort zu helfen. Die Solidarität ist riesig und wir wollen daran mitwirken, diese Solidarität nicht abreißen zu lassen. Und wir wollen nochmal deutlich machen, dass der SWR als dein Heimatsender auch an deiner Seite bleibt, auch wenn die Medienkarawane längst weitergezogen ist zu anderen Ereignissen. Wir bleiben da und wir bleiben bei den Menschen in Rheinland-Pfalz.
Herr Gnifke, nun gab es nach der Flutkatastrophe ja auch Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Warnungen seien zu spät gewesen, zu wenig Informationen. Haben Sie Lehren daraus gezogen?
Ich glaube, jeder von uns, jeder Sender, jeder Feuerwehrmann, jede Polizeidienststelle fragt sich, was hätten wir noch tun können? Ich habe mich das oft gefragt in den letzten Wochen. Hätten wir mehr tun können? Hätten wir dazu beitragen können, einige dieser 130 Toten zu verhindern, den Menschen noch zu helfen? Darauf werden wir nie mehr eine Antwort kriegen. Wir werden aber unsere Strukturen nochmal daraufhin überprüfen, wie können wir sicherstellen, dass wir von solchen Katastrophen schnell Kenntnis bekommen. Auch dann, wenn Sirenen wegen Stromausfalls nicht mehr gehen. Auch dann, wenn Handys nicht mehr funktionieren. Oder auch dann, wenn bestimmte Warnketten unterbrochen sind. Das alles ist ja in dieser Nacht passiert. Mhm. Und da müssen wir einfach die Lehren draus ziehen und gucken, dass wir in jedem Falle sowas mitkriegen und dann eben über unsere Kanäle, das sind die Radiofrequenzen vor allen Dingen, die Menschen warnen. Das ist eine Frage, die wird uns nie mehr loslassen.
Herr Gnifke, dieser Wiederaufbau, das ist ein langer Prozess. Wie kann der SWR den begleiten?
Der SWR bleibt an der Seite der Menschen. Wir bleiben zum Beispiel im Ahrtal präsent. Wir ziehen nicht ab und verlassen die Leute auf Nimmerwiedersehen, sondern wir werden diesen Wiederaufbau mit der Berichterstattung begleiten. Wir werden Langzeitbegleitformate entwickeln, Dokumentationen, um auch genau zu gucken, passiert denn auch genau die Hilfe, die versprochen wurde? Kommt tatsächlich das Geld, kommen die Mittel, kommt die Wiederaufbauhilfe an? Da wird der Heimatsender an der Seite der Menschen bleiben. Und ja, er wird ihnen auch hier und da versuchen, durch ein Stück Unterhaltung auch das schwere Leben, das schwere Los im Moment ein Stück erträglicher zu machen.